würde Hauke auch mehr Motivation und Wertschätzung vermitteln, anstatt innerlich hart zu werden, wäre die Geschichte bestimmt anders ausgegangen. Stimmt das wirklich? Die anderen würden vermutlich auch eher kritisieren, wie er mit seiner geistig behinderten Tochter umgeht und wie er über seinen Glauben spricht. Also wenn du jetzt sagst, oh, ich habe so einen richtig guten Krimi gelesen, dann würde ich jetzt nicht erwidern, ja, lies mal den Schimmelreiter.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe
Klassikergeschichten. Zeitlose Literatur neu entdecken.
Ich bin Lena von Jago und in der heutigen Folge habe ich die Lektorin Angelika Bischoff eingeladen, um mit ihr über die Novelle Der Schimmelreiter zu sprechen. Die Novelle wurde von dem Schriftsteller Theodor Storm verfasst und im Jahre 1988, also seinem Todesjahr, veröffentlicht. Theodor Storm lebte zur Zeit des Realismus, was sich besonders in der Schönheit seiner Sprache wiedererkennen lässt. Zu seinen Lebzeiten schrieb er nicht nur Geschichten, Novellen und Märchen. Er studierte außerdem Jura und bekleidete viele verschiedene Ämter, wie unter anderem das des Rechtsanwalts, des Kreisrichters oder des Amtsrichters. Die Handlung der Novelle Der Schimmelreiter spielt in Nordfriesland, was im Kontrast zu dem eigentlich eher stadtverliebten Theodor Storm steht. Die Novelle selber handelt von Vorurteilen und dem Einfluss, der das Umfeld auf einen ausüben kann. Um euch die Geschichte näher zu bringen, ist es relevant, die Handlung zu kennen. Angelika, könntest du die Handlung einmal kurz für uns zusammenfassen?
Also es gibt zwei Rahmenhandlungen, die eine Binnenhandlung umschließen. In dieser gibt es den Protagonisten Hauke Hein, den der Leser von seiner Kindheit übers Erwachsenwerden bis zum Tod begleitet. Hauke beobachtet in seiner Freizeit die Natur und stellt Berechnungen an und hat so eine Vision von einem neuen Deichprofil, das er aber erst später realisieren kann. Dafür wird er Knecht des Deichgrafen und macht dort eigentlich alle Arbeit, weil er eben gut rechnen kann. Er verliebt sich in Elke Volkerts, die Tochter des Deichgrafen, und nach einem Zeitsprung macht er ihr einen Heiratsantrag. Doch sie warten, bis der Deichgraf stirbt. An dem Tag der Beerdigung diskutieren sie darüber, ob Hauke Deichgraf werden soll. Er habe ja nicht genug Geld und Boden. Aber Elke sagt, dass sie sich heimlich verlobt haben und somit wird er Deichgraf. Elke und Hauke arbeiten viel und sehen sich kaum. Im 9. Ehejahr bekommen sie ein Kind. Hauke kauft sich irgendwann einen Schimmel, der sehr abgemagert ist, aber er peppelt ihn nach und nach auf und er wird zu einem treuen Begleiter. Deswegen heißt das Buch ja auch Der Schimmelreiter. Hauke schlägt irgendwann seine Vision des neuen Deichprofils vor und nach viel Gegenwind wird dieser schließlich auch durchgesetzt. Bei einer Sturmflut geht Hauke hinaus, um nach dem Rechten zu sehen und sieht, dass sie seinen neuen Deich durchstechen. Elke hat Angst um ihn und kommt mit ihrem Kind, doch sie ertrinken beide. Er stürzt sich hinterher, weil er niemanden mehr hat.
Also die Punkte, die ich jetzt herausgehört habe, waren in erster Linie Aberglaube, Familienzusammenhalt, Neid und auch Ablehnung. Welche dieser Punkte oder welches Thema würdest du denn jetzt in Bezug auf dieses Buch besonders hervorheben?
Da würde ich mich gar nicht für eins entscheiden, das hängt alles eher zusammen. Die Dorfbewohner zum Beispiel klammern sich an das Dorfgeschwätz und abergläubische Ideen. Wie zum Beispiel, dass etwas Lebiges in den Deich mit hinein muss, damit er hält. Hauke dagegen versucht immer wieder, sich gegen diese Ablehnung und auch den neidischen Gegenspieler Ole zu stellen. Er macht sich damit aber keine Freunde. Nur seine Familie hält zusammen. Elke steht schon seit ihren jungen Jahren für ihn ein.
Ja, Hauke, wir sind uns treu. Nicht nur, weil wir uns brauchen. Das wäre soweit gut gewesen, aber es war doch trotz aller lebendigen Arbeit eine Einsamkeit um ihn, und in seinem Herzen nistete sich ein Trotz und abgeschlossenes Wesen gegen andere Menschen ein. Nur gegen sein Weib blieb er allezeit der gleiche, und an der Wiege seines Kindes lag er abends und morgens auf den Knien, als sei dort die Stätte seines ewigen Heils.
Ich glaube, es geht Storm vor allem darum, dass der Leser erkennt, dass es nichts bringt, unreflektiert am Alten festzuhalten. In gewissem Sinne muss man auch Leuten wie Hauke vertrauen, die sich jahrelang ausgiebig mit einer Sache befasst haben und etwas davon verstehen und nicht denen, die lauter reden.
Du sagst also, dass Hauke sehr viel Wissen mitbringt und trotzdem von den Leuten nicht ernst genommen wird. Was glaubst du denn, wer zu den Leuten zählt, die lauter reden als Hauke, obwohl er so viel Wissen hat im Vergleich zu anderen Leuten?
Ich meine vor allen anderen Ole Peters, der von Storm als tüchtiger Arbeiter und maulfertiger Geselle charakterisiert wird. Er versteht nichts von Haukes Plänen und redet den anderen aber gewissermaßen sein Unverständnis ein. Deshalb sind sie gegen Hauke.
Den neuen Deich durchstechen und den Kok verschütten? Welcher Teufel hat euch das befohlen? Kein Herr, kein Teufel, der gevollmächtigte Ole Peters ist hier gewesen. Der hat's befohlen.
Der Zorn stieg dem Reiter in die Augen.
Kennt ihr mich? Wo ich bin, hat Ole Peters nichts zu ordinieren. Fahrt mit euch an eure Plätze, wo ich euch hingestellt.
Durch das, was du gerade gesagt hast, wird ja jetzt schon deutlich, dass insbesondere die Dorfbewohner durch Ole Peters beeinflusst werden. Und deshalb würde mich jetzt interessieren, was du denkst, inwiefern denn Hauke eigentlich von den anderen beeinflusst wird oder inwiefern er abhängig von den anderen ist.
Hauke hat als Deichgraf das letzte Wort. Nur der Oberdeichgraf muss seinen Plänen zustimmen. Aber trotzdem ist er natürlich sehr abhängig davon, ob seine Arbeitskräfte mitmachen. Gerade am Schluss sieht man, dass seine Anweisung nicht Folge geleistet wird. Ole befiehlt ihnen, den neuen Deich zu durchstechen, obwohl er sie vorher an bestimmte Posten gestellt hat. Und er kann es gerade in letzter Minute verhindern. Aber schon bevor er Deichgraf ist, muss er häufig Angriffe von Ole abwehren. Das lässt ihn in der Dorfgemeinde natürlich schlechter darstellen. Außerdem wird er letztlich nur Deichgraf, weil er Elke Volkerts heiratet und so mehr Land besitzt. Dadurch wird Hauke trotzig.
Ich kann die Situation total nachvollziehen. Wie würdest du denn in dieser Situation reagieren oder mit dieser Situation umgehen?
Da fällt mir gleich eine bestimmte Stelle im Buch ein. Beim Deichbau ergeben sich nämlich Schwierigkeiten. Und Elkes Pate, ein kluger, älterer Mann, hat schon vorher sein Wohlwollen bewiesen. Hier geht sein Freund ganz anders mit der Situation um als Hauke.
Schweig du mit deinen Heidenlehren!
Schrie ihn Hauke an. Jewemanners ging dort zwischen den Arbeitern, sprach zu dem und jenen, lachte hier einem zu, klopfte dort mit freundlichem Gesicht einem auf die Schulter, und einer nach dem andern fasste wieder seinen Spaten. Noch einige Augenblicke, und die Arbeit war wieder in vollem Gange.
Würde Hauke auch mehr Motivation und Wertschätzung vermitteln, anstatt innerlich hart zu werden, wäre die Geschichte bestimmt anders ausgegangen.
Ich habe jetzt auch durch das Zitat schon einen Eindruck von Haukes Persönlichkeit bekommen. Jetzt würde mich aber interessieren, wie du ihn denn eigentlich näher charakterisieren würdest.
Das Bild, was man sich von Hauke bei dieser Stelle macht, ist mehr das Resultat seiner Veränderung. Sie sind gegen ihn, er wird herrisch. Denn er hat ja auch seinen Stolz und will zeigen, dass er nicht nur um Elke willen Deichgraf wurde. Die Veränderung merkt man auch sprachlich. Er wird nämlich erst als fleißig und klug dargestellt. Trotz allem bleibt er auch im gewissen Sinne bis zum Ende selbstlos.
Warum denkst du, dass Hauke selbstlos ist?
Den neuen Deich, sein Lebenswerk, plant er ja nicht nur für sich selbst, sondern damit er noch jahrelang das Dorf schützt. Und in der schlimmen Sturmflut spricht er: Herr Gott, nimm mich, verschon die anderen. Auf jeden Fall ist er auch innovativ, in seinem Glauben moderner als viele andere. Vor allem aber in seinen Deichbaumethoden. Er geht aber auch ganz anders mit seiner geistig behinderten Tochter um, als viele andere wahrscheinlich in seiner Zeit. Die anderen würden vermutlich auch eher kritisieren, wie er mit seiner geistig behinderten Tochter umgeht. Und wie er über seinen Glauben spricht.
Hauke Hein, der Deichgraf, ist zwar fiktiv und eben auch die ganzen anderen Leute dieser Insel, aber was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich dran an der Geschichte? Was ist wahr?
Die ganze Novelle dreht sich um eine Sage, von der nicht bekannt ist, wo sie herrührt. Nach eigener Aussage kann Storm, Zitat, nur so viel versichern, dass er sie seit jener Zeit obgleich sie durch keinen äußeren Anlass in ihm aufs Neue belebt wurde, niemals aus dem Gedächtnis verloren hat. Ob der Leser die Spukgeschichte des Schimmels zum Beispiel glaubt, ist ihm überlassen. Ich persönlich glaube, dass es vor allem Aberglaube ist, der die anderen in ihrem negativen Bild von Hauke bestärkt und ihm das Leben noch schwerer macht. Interessant ist ja auch, dass der formale Rahmen demnach gestaltet ist.
Das klingt spannend. Was genau meinst du damit?
In dem Buch gibt es drei große Ebenen. In der extradiegetischen Ebene erfährt Storm von der intradiegetischen Erzählung. In dieser reitet jemand über den Hauke Haienkoog und die eigentliche Handlung, die das Buch ausmacht, wird dieser Person auf metadiegetischer Ebene erzählt. Der intradiegetische Erzähler taucht innerhalb der Haupthandlung immer wieder auf und auf seiner Ebene schließt die Novelle. Der äußere Rahmen dagegen bleibt offen. Dadurch bin ich als Leser auch viel näher am Geschehen dran und es bleibt zeitlos. Ein wesentlicher Aspekt der Novelle ist auch das indirekte Einbeziehen des Lesers. Denn man fragt sich irgendwie immer wieder, stimmt das wirklich? Der Schulmeister, also der intradiegetische Erzähler, merkt selbst an, dass andere die Geschichte auf andere Weise erzählt hätten. Er scheint eher auf Haukes Seite zu stehen, aber ob er die Metadiegese selbst miterlebt hat, bleibt unklar.
Neben diesem formalen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist ja auch besonders, wie Storm seine Novelle sprachlich gestaltet hat. Also seine Sprache lässt einen förmlich in eine andere Welt abtauchen, in der man alles mitfühlen und vielleicht sogar miterleben kann. Was genau, denkst du, machst diese Sprache ja so besonders, so bemerkenswert?
Storm wendet die Sprache so geschickt an, dass die Naturgewalt sehr bildlich wird, ohne dass er viele Adjektive verwendet. Die Wortwahl und in dem Fall auch mehrere Personifikationen lassen einen das Tosen der Wellen förmlich spüren.
Aber Sturm und Meer waren nicht barmherzig. Ihr Toben zerwehte seine Worte. Nur seinen Mantel hatte der Sturm erfasst. Es hätte ihn bald vom Pferd herabgerissen. Und das Fuhrwerk flog ohne Aufenthalt der stürzenden Flut entgegen.
Storm verwendet auch regionaltypische Begriffe. Er hat dafür auch extra einen Anhang erstellt, wo er diese erläutert. Außerdem wird plattdeutsche Sprache verwendet. Dadurch bekommt man noch mehr das Gefühl vermittelt, man wäre selbst auf diesem Deich und erlebt die Geschichte mit.
Es hört sich jetzt so an, als wäre das Buch etwas für alle LeserInnen, die gerne in die Geschichte eines Buches eintauchen wollen, um ein Teil dieser sein zu können. Deshalb nun zu der abschließenden Frage, wie hat dir das Buch eigentlich gefallen und würdest du es auch weiterempfehlen?
Also wenn du jetzt sagst, oh, ich habe so einen richtig guten Krimi gelesen, dann würde ich jetzt nicht erwidern, ja, lies mal den Schimmelreiter. Aber ansonsten finde ich das Buch richtig gut auch sprachlich gestaltet und ich finde es einfach gut zu lesen. Es ist auch eine bestimmte Gesellschaftskritik mit drin, die einen zum Nachdenken anregt. Das ist auch, was ich gerade vorhin meinte, dass der Rahmen offen gelassen wird, wo wieder die großmütterliche Stube kommt. Und man ist daher eher dazu geneigt, darüber nachzudenken, was das eigentlich mit einem selbst zu tun hat und fühlt sich so, als wäre man mit dabei.
Vielen Dank für deine aufschlussreichen Antworten. Ich hoffe, du kommst uns bald wieder besuchen, um weitere zeitlose Klassiker mit uns zu entdecken. Wir hoffen, dass euch diese Folge von
Klassikergeschichten, zeitlose Literatur neu entdecken,
gefallen hat und ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid.